du jetzt mitten unter uns bist. Segne du. Die kommende Woche hat eine ganz besondere Gemeinsamkeit mit dem Gleichnis, das wir soeben gehört haben aus Matthäus 25. Was ist nächste Woche für eine Woche, wenn ihr die ganzen Werbezusendungen anschaut? Die Black Week. Und wer diese Angebote nutzen möchte, der muss sich rechtzeitig aufmachen. Der muss bereit sein, zur rechten Zeit hinzugehen und zu kaufen. Es gibt ein zu spät. Wer sich denkt, ich komme eine Woche später hin, es ist zu spät. Und genau darum geht es in unserem Gleichnis, das uns Jesus mitgegeben hat. Ganz interessant ist auch, dass das Gleichnis von den 10 Jungfrauen nur vom Evangelisten Matthäus erwähnt wird. Im Matthäus-Evangelium finden wir überhaupt so manche Informationen und Ereignisse, welche von den anderen Evangelisten nicht erwähnt wurden. Schon der Anfang ist ein bisschen sonderbar. Es fängt mit dem Stammbaum von Jesus an. Das ist sogleich die erste mühevolle Hürde, die man schaffen muss. Der Stammbaum eines Menschen war aber für die Juden ganz, ganz wichtig, gerade der Stammbaum von Jesus war so wichtig, weil sich die Propheten ja in der Ankündigung des Messias darauf bezogen haben, dass der Messias ein Nachkomme Abrahams sein soll und ein Nachkomme Davids. Und Matthäus schrieb sein Evangelium ja in erster Linie für die jüdischen Menschen. Daher erwähnt er Dinge und Ereignisse, die genau für diese Zielgruppe verstehbar und wichtig war. Und er wollte ihnen deutlich machen, Jesus ist der versprochene Retter. Es ist der versprochene Messias, von dem die Propheten gesprochen haben. Und daher legt er auch ganz besonders Wert auf diese Zusammenhänge mit den Schriften des Alten Testamentes. Und diese waren bei seiner Zielgruppe sehr gut bekannt. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen war Matthäus scheinbar sehr, sehr wichtig, dass er das weitergab. Und es beleuchtet auch einen ganz besonderen Aspekt der Ereignisse bei der Wiederkunft Jesu. Wir schauen uns heute an, warum dieses Gleichnis auch für uns heute so wichtig ist. Und wir werden uns da ein paar Dinge jetzt anschauen. Ich habe das in drei besondere Abschnitte eingeteilt. Erstens, Jesus vergleicht sein Wiederkommen mit einer Hochzeit. Im Gleichnis geht es um eine Hochzeit, eine Eheschließung. Und das biblische Konzept der Eheschließung, dem Bund zwischen Mann und Frau, ist ein Bild von Gottes Plan mit Israel und der Rettung der Menschen aus ihrer Trennung von Gott. Gott vergleicht den Bund mit Israel mit dem Bund der Ehe, eigentlich umgekehrt. Der rote Faden zieht sich von Mose bis über die Propheten, zum Beispiel Jesaja 62, wo der Bund Gottes mit Israel, mit dem Ehebund auch verglichen wird. Wer war schon einmal auf einer Hochzeit von euch? Wahrscheinlich so ziemlich alle, ein paar haben nicht aufgezeigt, die sind noch zu müde wahrscheinlich gewesen jetzt. Warum wurdest du eingeladen? Ich gehe davon aus, weil du irgendein Nahverhältnis zu einer der Personen hattest, die geheiratet haben, oder? Du hattest eine Beziehung zu diesen. Ja, in unserer Straße, da heiratete vor kurzem, vor einigen Wochen auch ein Paar. Aber wir waren nicht eingeladen. Wir kennen die beiden zwar, aber wir sind weder verwandt und so eng befreundet sind wir mit ihnen auch nicht. Deshalb wurden wir nicht eingeladen. Sie feierten mit ihrer Familie, sie feierten mit ihren Freunden. Der Ablauf bis zur Hochzeit unterscheidet sich in unserer Kultur ziemlich stark von der jüdischen Kultur und so, wie es in der Bibel geschildert wird. In der Bibel wird die Braut vom Bräutigam oder einer beauftragten Person ausgewählt. Und wenn die Braut zustimmt, also von ihr auch ein Ja kommt, dann wird der Brautpreis mit dem Vater der Braut ausgehandelt. In diesem Punkt hat sich die jüdische Tradition auch von den anderen Völkern überall unterschieden, wo die Braut meist einfach genommen wird, ohne sie zu fragen, oder von der Familie zwangsverheiratet wird. Die Braut war bis dahin Eigentum ihres Vaters und sie musste ihm abgekauft werden. Genau genommen waren die Töchter im Elternhaus damals Sklaven und wurden vom Bräutigam freigekauft. Die Braut ging mit der Hochzeit damit ins Eigentum des Bräutigams über. Klingt ein bisschen seltsam für unsere Ohren, für unsere Kultur, doch genau genommen ist das in vielen Kulturen heute nicht anders oder ähnlich. Die Vereinbarung mit dem Brautvater wurde von zwei Zeugen bestätigt. Das heißt, es hat rechtlich wirklich funktioniert. Ein Bund wurde geschlossen und damit waren die beiden verlobt. Nach unserem heutigen Verständnis waren sie eigentlich rechtlich gesehen standesamtlich verheiratet. Und der Bund gab der Braut auch Rechtssicherheit und eine Verheißung. Der Bräutigam kommt, wenn er alles vorbereitet hat, wenn alles soweit ist. Meist dauerte das etwa ein Jahr vielleicht. Als sichtbares Zeichen übergab er ihr Verlobungsgeschenke. Damit wollte er der Braut zeigen, du bist mir wertvoll. Der Bräutigam hatte jetzt die Aufgabe, das Heim für die zukünftige Familie vorzubereiten und dafür sorgen, dass auch der Brautpreis bezahlt wurde, sonst gab es erst wieder ein Problem. Der Vater des Bräutigams, nicht der Bräutigam, der Vater des Bräutigams entschied dann, es ist jetzt soweit, jetzt kann Hochzeit gefeiert werden. Und dann wurde die Braut geholt und gleich eine Woche lang gefeiert. Die Brautjungfern, von denen im Gleichnis die Rede ist, sind Freundinnen der Braut und die sind natürlich zur Hochzeit eingeladen. Sie sollen die Braut geleiten, wenn der Bräutigam kommt. Die Freundinnen der Braut haben Öllampen, denn es geht in die Nacht hinein. Und ihr Job ist es, mit dem Licht dieser Lampen die Braut im Dunkeln zu begleiten. Wer Freunde hat, der weiß, dass es welche gibt, mit denen man ein sehr enges Verhältnis hat, mit denen man alles austauscht, was man so am Herzen hat. Und solche, mit denen hat man nur eine lose Verbindung. Die einen sind da, wenn es lustig zugeht, mit denen kannst du feiern und fröhlich sein. Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, werden sich viele von ihnen ganz leise verabschieden. Plötzlich sind viele nicht mehr da. Auf andere kannst du zählen, auch wenn du in Schwierigkeiten steckst, wenn du in Not bist und es nichts zu feiern gibt. Vielleicht sind die gerade dann da. Jetzt vor der Hochzeit sind alle da. Alle warten auf den Bräutigam. Sie sind alle wunderschön angezogen, haben sich hergerichtet dafür und warten mit ihren Lampen, bevor es dunkel wird. Und nach außen hin machen alle den gleichen Eindruck. Sie sind fröhlich und lustig hier zusammen. Und weil die Ankunft des Bräutigams doch etwas dauert, schlafen sie alle ein. Sie werden müde und schlafen ein. Und dann, als alle wunderschön schlafen, der aufgeregte Ruf, der Bräutigam kommt. Sie werden aus dem Schlaf wachgerüttelt und da kommt jetzt zum Vorschein, dass sie sich nicht alle gut vorbereitet haben auf das Fest. während die einen ihre Lampen wieder zum Leuchten bringen müssen, die anderen erkennen jetzt, dass ihnen das Öl für den Weg zur Hochzeit fehlt, dass sie zu wenig dabei gehabt haben. Und sie kommen auf die Idee, an die Solidarität der anderen Jungfrauen zu appellieren. Gebt uns doch von eurem was ab, ihr habt doch was, seid doch nicht so fies, ihr braucht doch nicht alles selber. Doch die lehnen ab. Jede hat nur so viel Öl dabei, dass es für sie selber reicht. Und so müssen sie sich auf die Suche machen, wo kriege ich jetzt Öl her? In der Bibel, da wird das Öl als Symbol für den Geist Gottes verwendet. Und der lässt sich nicht teilen. Jeder muss selber eine Entscheidung für sich treffen, Jesus nachzufolgen und damit das Öl für den Weg ins Reich Gottes zu bekommen. Zweiter Punkt. Jesus vergleicht die 10 Jungfrauen mit dir und mit mir. Ich verstehe das Gleichnis so, dass die Jungfrauen die einzelnen Menschen sind, die von Gott eingeladen sind. Es sind alle Menschen, die irgendwann einmal mit der Botschaft der Bibel in Berührung gekommen sind. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also du da oben genauso und ich. Jeder von uns hat so eine Öllampe mit dem Geist Gottes mit auf den Weg bekommen. Und Jesus hat davon gesprochen, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen. Die Unbedachten oder Törichten, wie es Luther übersetzt hat, machen sich wenig Gedanken um ihre Lampen. Sie haben gerade das dabei, was vielleicht vorher schon drinnen war. Vielleicht haben auch in der Wartezeit manche gewitzelt. Und Wartezeiten sind immer Problemzeiten. Da kommt man auf dumme Ideen. Da kamen vielleicht so Sprüche, wer weiß, ob er überhaupt kommt. Vielleicht hat er sich es doch einmal überlegt. Oder dann gab es die ganz Kecken, die haben gesagt, vielleicht gibt es den Bräutigam überhaupt nicht. Vielleicht war das alles nur ein Fake. Schauen wir mal. Der Glaube der Törichten hat keine tiefe Verwurzelung. Und töricht lässt sich, das ist ein Wort, das bei uns eigentlich nicht mehr üblich ist, aber da stecken viele Dinge drinnen. Töricht kann einfach sein, einfach nur dumm, unbedacht. Kann aber auch viele andere Nuancen drinnen haben, dass man unaufmerksam war, dass man hier Probleme irgendwo gehabt hat und das Ganze einfach nur zur Seite gelegt hat und daher ja, nicht klug war. Der Glaube hat keine Verwurzelung und keine Vollmacht und kein Leuchten. Sie suchen dann nach Öl, als sie merken, wir waren nicht vorbereitet. Bevor wir aber ein Urteil über solche sprechen wollen, vielleicht wurden sie in der Vergangenheit auch in ihrer Gemeinde verletzt und es gab keine Versöhnung und sie haben sich zurückgezogen. Vielleicht gab es auch Konflikte, der ihren Glauben irgendwo in Frage gestellt hat. Und sie haben irgendwo in ihrem Alleinsein mit dem Glauben weg von der Gemeinde ihren Glauben über Bord geworfen. Und all diejenigen, die hier nicht vorbereitet sind, verpassen die Ankunft des Bräutigams. Sie wollen dabei sein, sie laufen zu dem Haus hin, hat Jesus erzählt. Es findet das Fest statt, aber das Tor ist verschlossen, als sie ankommen. Und sie klopfen an und sie möchten gerne dabei sein. Herr, mach auf, wir gehören auch dazu, rufen sie. Wir haben doch auch mit den anderen gewartet. Und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht. Jesus hat vielfach darauf hingewiesen, dass es ein zu spät gibt. Er sagt, ihr wisst weder Tag noch Stunde, wann ich wiederkomme. Daher seid bereit und wachsam. Die Aussage des Herrn hat eine dramatische Tragweite. Er sagt nicht, aha, seid ihr wieder mal zu spät dran. Jetzt ist die Tür zu, jetzt müsst ihr noch ein bisschen warten, ich lasse euch jetzt schmoren. Nein, er sagt, ich kenne euch nicht. Da war nie eine Verbindung zum Bräutigam. Darunter verstehe ich einerseits Menschen, für die Kirche eine kulturelle Möglichkeit ist, die man vielleicht ein paar Mal im Jahr besucht, weil es halt so üblich ist, so wie man ins Theater geht, wenn man gerne möchte. Andererseits spricht Jesus über Menschen, die sogar selber sein Wort verkündet haben. Und Jesus sagt in Matthäus 7,21, wo er auch über die Situation seiner Wiederkunft spricht, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Am Tag des Gerichtes wird er zu einer Gruppe sagen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote nicht gehalten, ihr habt sie mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Und das wird er zu Menschen sagen, oder auch sagen, die sich berufen darauf, ja, wir haben doch in deinem Namen gesprochen, wir haben in deinem Namen Wunder getan. Und da stellt sich für mich die Frage, was ist bei diesen Menschen schiefgegangen? Die haben doch auch Gottes Wort verkündet. Die haben auch die Bibel in der Hand gehabt. Es soll uns zum Nachdenken bringen, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wie benutzen wir sein Wort? Legen wir es so aus, dass es zu unserer Lebensweise passt? Lassen wir vielleicht Dinge weg, die uns unvorstellbar oder unangenehm sind, weil sie uns auf eine wunde Stelle drücken? Benutzen wir es, um uns damit persönliche Ziele erreichen zu lassen? Wenn wir die Bibel mit der Brille unserer Kultur und unserer wissenschaftlichen Erkenntnis lesen und auslegen, dann versuchen wir, Gottes Größe zu beschneiden. Dann versuchen wir, ihn zu verstehen oder vielleicht sogar manipulieren zu können. Dann wird aus Herr, dein Wille geschehe ein Herr, tu meinen Willen, mein Wille geschehe. Und wir machen dabei Gott zum Lügner. Wer sind also diese klugen Jungfrauen? In einem anderen Gleichnis in Lukas 8, Vers 15 sagt Jesus, das sind die, die das Wort Gottes hören, behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Es geht also darum, dass sein Wort Frucht bringen soll in unserem Leben. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Was haben wir mit der Braut zu tun? Gleichnisse wollen ganz bestimmte Aspekte beleuchten, so den Fokus auf etwas ganz Besonderes legen. Und dass Jesus das Himmelreich mit einer Hochzeit in Verbindung bringt und von Braut und Bräutigam redet, hat für uns auch ganz wichtige Gründe. Doch eines ist in diesem Gleichnis bemerkenswert. Es fehlt eine Person. Wer fehlt? Wer hat gut aufgepasst bei der Schriftlesung? Gut aufgepasst. Die Braut fehlt in diesem Gleichnis. Wo ist die Braut hingekommen? Wir reden von einer Hochzeit und die Braut kommt gar nicht vor. Ist das eine Panne? Wenn wir im Alten Testament schauen, da hat Gott das Volk Israel unter Mose von den Ägyptern losgekauft und mit ihnen einen Bund geschlossen. Er ging mit ihnen einen Bund ein, so wie Braut und Bräutigam. Und in Jeremia, da kommt es wieder vor, da spricht Gott dann von einem neuen Bund mit Israel. Ein Bund, der eine ganz besondere Qualität haben wird und für die Ewigkeit ausgelegt ist. Und Paulus lüftet das Geheimnis, wo die Braut ist. Unter anderem im Epheserbrief, da wo er über die Ehe schreibt. Epheser 5, 25 beginnt es. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das, was dabei gesprochen wird. Denn er wollte sie als seine Braut, als in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Die Jungfrauen im Gleichnis vergleicht Jesus mit den Einzelpersonen, die auf sein Kommen warten und ihn auf dem Weg kennenlernen dürfen. Und beim Fest, wenn sie dann dort sind, entdecken sie, dass sie als Teil der Gemeinde Christi selber zur Braut werden. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Brautpreis bezahlt. Er hat den höchsten Preis bezahlt, der möglich ist. Ein für alle Mal. Da gibt es nichts mehr zum Hinzufügen. Er hat sein eigenes Leben gegeben. Er hat alles bezahlt, was wir in unserem Leben an Schuld angehäuft haben oder noch anhäufen können. Wir brauchen dafür keine Leistung bringen. Er hat es getan, bevor wir ihn kannten. Aber es gibt bei Jesus keine Zwangsverheiratung. Seine Liebe ist so groß, dass er keinen Zwang ausübt. Die Braut muss beim biblischen Konzept der Ehe ihr eigenes Ja dazu geben. Darum geht es. Sonst kommt der Bund nicht zustande. Ja, und wo bekommen wir jetzt das Öl, mit dem unser Licht auf dem Weg zur Hochzeit des Lammes leuchten soll? Wo kriegen wir das Öl her? Als wir, Brigitte und ich, geheiratet haben, da schenkte uns jemand zur Hochzeit eine orientalische Öllampe. Ja, so ungefähr, wie es da auf dem Bild drauf ist. Und ein kleines Fläschchen Öl dazu, damit wir es auch gleich benutzen können. Es kam direkt aus Israel. Und wir zündeten es dann gleich mal an und bald war das Öl, das so mit beigepackt war, verbraucht. Aber wir wussten nicht, wo es neues Öl für die Lampe gibt. Damals gab es auch noch nicht so viele Baumärkte rundherum. Und so war natürlich die Lampe für uns nutzlos. Wir stellten sie ins Regal, sie hatte keinen Wert. Und irgendwann bei einer Aufräumaktion haben wir sie dann entsorgt. Und genau so geht es vielen Menschen mit ihrem Glauben an Jesus Christus. Sie haben kein Öl und der Glaube hat keinen Wert. Wir müssen die Beziehung zu Jesus pflegen, und zwar jeden Tag. Jeden Tag durch das Hören seines Wortes, ihm immer wieder begegnen und von seinem Geist immer wieder neu erfüllt werden. Er selber füllt uns seinen Tank immer wieder auf. Er selber spricht durch uns, durch sein Wort. Das bewirkt eine nachhaltige Veränderung in unserem Leben. Und Paulus spricht auch von der Frucht des Geistes, die unser Leben auszeichnen soll. Das Öl, das unser Leben zum Leuchten bringt, fließt aus diesem Buch heraus. Es ist das Öl aus dem Wort Gottes. Und wir, wenn wir daran glauben, werden hinzugefügt zur Braut des Lammes, so wie es in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Offenbarung 19, 7. Wir wollen uns freuen und fröhlich jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Als Teil der weltweiten lebendigen Gemeinde Jesus sind wir Braut. Das ganze Universum feiert auf diesen Tag hin. Darum seid wachsam, denn Jesus möchte nicht, dass einer von uns verloren geht. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden die konfessionellen Unterschiede, die Befindlichkeiten und die Rechthabereien alle zerbröseln. Die Gemeinde Jesu, die Braut, wird aus Menschen bestehen, die sich unter das Kreuz gestellt haben und gesagt haben: Danke, Herr Jesus, dass du mich freigekauft hast. Du hast meine Schuld bezahlt. Und das nächste Lied, das wir jetzt gleich singen werden, ist ein Ausdruck der Hinwendung zu unserem Retter, zu unserem Erlöser. Ein Gebet, das wir jeden Tag sagen dürfen. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Das dürfen wir jeden Tag tun. Amen.